Einen wunderschönen guten Abend, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, und willkommen zu Let's Talk Guitar, dem wunderbaren Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute habe ich zu meiner Linken, selbstverständlich wie immer, mit einem Kampfgewicht von 85 Kilo?
Schön wär's.
6?
Ja, ich glaube, es sind ein bisschen mehr.
Wen habe ich hier?
Den Fabian Ratzak. Yes.
Fabian Ratzak, genau. Und ich bin Justin Hombach. Wir zwei begrüßen Sie mal wieder bei einer weiteren Folge. Let's talk Guitar.
Yes. Ah. Oh, was hast du denn da Schönes?
Yes.
Ah. Oh, das sieht aber gut aus. Doch.
Mensch, gutes Redlerchen noch gegönnt gerade. Ja. Denn für die Zuhörer da draußen, der Fabian und ich, wir waren schon sehr, 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 sehr fleißig heute.
Oh ja.
Wir waren sehr fleißig, wir haben uns hingesetzt und haben die nächsten Folgen geplant, die nächsten Monate geplant. Und glauben Sie mir, es wird spannend.
Leute, da kommt was auf euch zu, das sage ich euch schon.
Da kommt was auf euch zu, vor allem, weil wir solche Organisationstalente, wie wir sind, sodass ich direkt eine kleine Anekdote habe, die ich am Anfang geben oder zum Guten halten kann. Und zwar gehen Grüße raus an meinen Bruder. Der war nämlich zur kurzen Vorgeschichte, ich wohne ja quasi neben meiner Mutter in einer eigenen Wohnung und mein Bruder war gerade zu Besuch, als wir hier gerade unsere Organisationssession gehabt hatten. Dann hatten wir eine kleine Pause. Ich bin kurz rübergegangen und mein Bruder ist ein großer, großer Fan von unserem Podcast und hört ihn sehr, sehr gerne und hat schon ganz wissbegierig und heiß gefragt, und welche Folge wird denn heute hochgeladen? Und dann stand ich da erstmal und dachte mir, ja genau, welche Folge haben wir eigentlich heute? Ja. Wir haben die nächsten 8 Folgen oder so durchgeplant bis ins kleinste Detail, aber konnten uns irgendwie nicht ganz drauf einigen, was wir eigentlich heute machen.
Vor lauter
Was machen wir denn heute? Was machen wir denn dann heute, Fabian?
Ja, heute werden wir über Geschichten aus dem Gitarrenlehreralltag reden oder beziehungsweise generell über Gitarrenlehrerarbeit und was gute Lehrer ausmachen und was man vermeiden sollte, was wir erlebt haben vor allen Dingen als Lehrer. Das sind bestimmt so einige Geschichten, oder, Justin?
Oh, aber sowas von. Und man muss dazu sagen, oder ich würde mich auch gerne das nochmal bedanken für das tolle Feedback, was wir bekommen haben von der letzten Folge, die letzte Anekdotenfolge. Generell auch, dass wir dann auf Instagram gegangen sind und einfach mal Danke sagen, auch generell zu dem Feedback, was ihr Zuhörer uns gibt in letzter Zeit. Es ist echt sehr cool, dieses Podcast macht sehr viel Spaß, da kann man auch einfach mal für Danke sagen.
Ja, da bin ich dabei. Ja.
Und
vielen Dank an euch da draußen und wir machen es ja für euch. Mhm. Ne? Also es ist uns eine große Ehre, es macht einfach Spaß.
Ja, danke für den Support und es kommt Spannendes auf uns zu. Und und im ganzen Dank habe ich direkt vergessen, was ich sagen wollte. Nein. Ja, und die Nachfrage nach einer zweiten Anekdotenfolge war tatsächlich so groß, dass wir uns jetzt gedacht haben, boah, wir haben ein Feld gar nicht mal so richtig abgedeckt das letzte Mal von unseren Berufskreisen. Wir haben viel über das Live-Spielen, Proberaum, Studio, all so Dinge erzählt, aber noch gar nicht so aus Anekdoten aus dem Unterricht, und das werden wir heute nachholen. Und eben dann versuchen, die seriöse Kurve dahin zu kriegen, um auch ganz wissenschaftlich zu prüfen, was macht eigentlich einen guten Lehrer aus.
Darum geht's hauptsächlich, oder?
Darum geht es hauptsächlich.
So sieht's aus.
Ja, Fabian, dann fang doch mal an. Ja. Ich trinke weiter genüsslich meinen Radler.
Mach mal, genau. Was ich vielleicht anfangen möchte, ist, oder was ich auch von dir gerne wissen möchte, ist, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, oder wie ist es dazu gekommen, dass wir überhaupt Gitarrenlehrer geworden sind? Ich meine, das ist ja auch schon mal sehr interessant, denke ich mal. Also bei mir war das nämlich zum Beispiel so, dass es, ich meine, du hast ja Musik studiert, ne? Ich ja nicht, ich bin ja der ungebildete Bauer da. Und bei mir war das.
Proletariat! Ja.
Und bei mir war das tatsächlich so. Das war echt totaler Zufall. Ich war zu der Zeit arbeitslos und war dann halt im Musikgeschäft meines Vertrauens, da wo ich jetzt auch arbeite. Bin da reingegangen, habe irgendwas gekauft. Ich weiß nicht mehr, was es war, Saiten, Picks. Und dann sagte mein Chef, also mein jetziger Chef, sagte dann: Hör mal, kennst du nicht jemanden, der Unterricht gibt? Da war ich so kurz am Überlegen. Und habe gesagt: Ja, klar, ich. Okay, dann machen wir mal eine Probestunde zusammen und dann hast du die Stelle. Nicht so, wie? Okay, ja, cool. Und dann haben wir so eine Probestunde gemacht und dann ist das quasi so darauf hinausgelaufen, dass ich Gitarrenlehrer geworden bin. Also es war eigentlich ganz witzig, Und dann aber musste ich trotzdem, weil ich hatte ja null Erfahrung vom Unterrichten. Ne? Mhm. Ich meine, ich hatte selber auch Unterricht, ein, zwei Jahre. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, was machst du jetzt? Ne? Und dann hatte ich eine Anfrage für den ersten Schüler. Das war so ein 15-Jähriger, der wohl auch schon ein paar Jahre spielt und der wohl auch ganz, ganz gut spielen sollte. Und da habe ich mir gedacht, scheiße, okay, was machst du jetzt? Ja, dann habe ich mir natürlich den größten Fehler gemacht, was man in der ersten Stunde machen kann. Und zwar habe ich mich so extrem vorbereitet und den Unterricht so vollgeklatscht mit Themen und Sachen, dass ich hinterher nicht mal selber mehr wusste, womit ich überhaupt angefangen habe in der Stunde. Und der Schüler war wirklich gut. Ich muss sagen, der Schüler war einer der besten Schüler, die ich jemals seit Unterrichtsbeginn hatte. Der war wirklich sehr fortgeschritten schon. Und ja, ich habe die ganze Stunde, ich glaube, 1000 Konzepte vorgeschlagen und Übungen gezeigt. Und wie gesagt, das war einfach viel, viel zu viel. Und das war so meine erste Erfahrung. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das natürlich so ein bisschen eingespielt auch. Wie war denn so deine erste Erfahrung? Wie bist du darauf gekommen? Und
naja, warum bin ich Gitarrenlehrer geworden? Mein alter Gitarrenlehrer, wer selber ein sehr, sehr großes Idol für mich war, der war cool. Der hat gewusst, was er macht. Der konnte sweepen. Das war mein Vorbild. Grüße gehen an dich raus, Tim. Das war der Hammer. Als ich so als 14, 15-Jähriger, der Hammer. Und irgendwann habe ich für mich selber so verstanden, okay, du kannst versuchen, den Weg eines Rockstars zu gehen. Sollte der aber scheiden, hast du zwei Abbiegungen, die du nehmen kannst. Die uncoolen Leute werden dann sowas wie Musikkritiker oder verkaufen Instrumente in einem Laden. Hey. Die coolen Leute, die geben Gitarrenunterricht. Und dachte ich mir, oh yeah, ich werde Gitarrenlehrer.
Yes.
Ganz, ganz so episch war es dann doch nicht. Es war letzten Endes so ähnlich wie bei dir.
Okay.
Ich war 16 Jahre alt war ich und in der Schule, das weiß ich noch, ich habe eines Tages in der Cafeteria gesessen in der Schule, habe genüsslich mein leckeres Cafeteria-Essen gegessen und dann kam ein Junge auf mich zu, ziemlich schüchtern, mit längeren Haaren und noch so einer Akustikgitarre und hat gefragt, ob ich Gitarrenunterricht gebe. Da habe ich gemeint, du, können wir gerne mal machen. Und das war mein erster Schüler, das ist der gute Marcel. Liebe Grüße gehen auch an dich raus, weil das war ein Schüler, der sehr lange bei mir war tatsächlich, der sich sehr entwickelt hat, cool. Der sehr, sehr coole Bands hatte, der jetzt ein sehr cooles Singer-Songwriting-Projekt mit seiner Frau, Freundin Mona hat, Mona Lisa heißt das. Ich habe immer noch einen guten Kontakt mit ihm. Cool. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, freuen wir uns darüber. Mhm. Und das ist so ja, mein erster Schüler, der irgendwo dann doch lange auch in meinem Leben präsent war. Das war cool. Aber so habe ich dann gemerkt, okay, das macht Spaß. Ich krieg Kohle dafür, dass ich anderen Leuten sage, wie was funktioniert. Für mich als 16-Jähriger war das damals so
Traum, ne?
Geil. und ich kann auch, das war auch cool, so ein bisschen dieses, ich sage jetzt, wie es geht, weißt du? Andere Lehrer sagen das vielleicht so und so. Ah, aber ich sage jetzt, wie es geht. Diese Autorität.
Ja.
Etwas, was ich schon immer mochte. Und dann mittlerweile hat das ja, natürlich einer der größten Stellenwerte in meinem Leben, weil das halt auch so mein Hauptberuf ist. Das hat sich zwar auch vieles gewandelt, gerade nach meinem Studium. Da werden wir vielleicht auch noch so ein bisschen zu kommen, die einzelnen Stationen, wo ich unterrichtet habe oder wo man generell so ein bisschen unterrichtet. Mittlerweile sieht es bei mir so aus, dass ich halt eigentlich nur noch über Skype unterrichte. Ich habe meine Coaching-Leute, das sind alles, es sind zwar jetzt keine, ich sag mal, 10 Stück an einem Tag wie in der Musikschule, aber das sind coole Leute, die Bock haben, die motiviert sind und ich bin über diese Situation, in der ich jetzt gerade bin, mega happy. Und eine Sache, die mir gestern tatsächlich aufgefallen ist, die mich sehr, sehr glücklich macht in diesem Beruf ist, dass ich Leute inspirieren kann. Das ist nämlich etwas, was schon immer irgendwo auch ein Traum von mir war und ich auch immer machen wollte. Und früher natürlich war der Gedanke, ich inspiriere andere durch mein Gitarrenspiel, durch meine Musik, durch meine Kunst. Jetzt ist der Weg natürlich nicht so gelaufen, wie ich mir als Kind mit dem Rockstar natürlich vorgestellt habe. Aber ich habe viel, viel Mehrwert darin bekommen oder gefunden, Leute zu inspirieren durch meine Skype-Lessons, durch auch die YouTube-Videos, die Kommentare, die man dort bekommt. Das ist einfach Gold werden. Deswegen bin ich von Herz aus oder von Leidenschaft und Herz oder wie man es auch immer es nennt, Lehrer.
Geil. Ja, kann ich voll und ganz unterstreichen. Das ist das schönste Gefühl ist tatsächlich, wenn man sieht, die Leute sind motiviert und die gehen mit die Augen leuchten und du siehst richtig, ah cool, die haben jetzt was Neues erlernt und die haben eine neue Technik vielleicht herausgefunden oder du hast die inspiriert, um etwas Neues zu üben. Die kommen ans Ziel in der Stunde am besten noch und ja, das motiviert auch einen selbst, weil es gibt nichts Schlimmeres, das sind dann so die Nachteile des Unterrichtens, finde ich. Wenn du dann jemanden unterrichtest und du merkst, eigentlich hat er gar keine Lust, hier zu sein. Ich meine, sowas kennen wir alle, ne?
Da muss man dazu sagen, das waren jetzt die Vorteile des Unterrichtens, den wir gerade genannt haben. Wir kommen jetzt zu den Nachteilen. Ja. Die können durchaus je nach Situation größer sein. Aber da wollte ich noch eine Frage an dich haben, Fabian. Und zwar, man muss dazu sagen, für die Zuhörer auch da draußen, ich glaube, das letzte Mal, als wir uns in Real Life gesehen haben, war auf der Guitar Summit letztes Jahr.
Genau.
Also ist fast ein Jahr her. Ansonsten sieht man immer nur deine Videos oder ich sehe dich immer nur in Skype. Mal angezogen, mal nicht angezogen.
Das sind die anderen Sessions.
aber ich sehe dich immer in deinem Raum. Ist das jetzt eigentlich in der Musikschule oder ist es dein eigener Raum? Hast du deine eigene Musikschule oder wie ist da eigentlich deine Situation gerade?
Ja, das erzähle ich.
Das habe ich noch nie richtig
gecheckt. Also im Grunde genommen arbeite ich im Musikladen und für den Musikladen gebe ich Unterricht. Das heißt, ich bin hier, wenn man es so will, ist das zwei Häuser weiter. Da ist unser Musikshop. Und ich bin halt in diesem Komplex hier und da kann ich dann halt morgens rein, gebe dann halt meistens ab mittags, nachmittags, gelegentlich auch morgens Unterrichtsstunden und bin dann aber auch im Geschäft tätig, also ganz normal im Verkauf und Beratungsgespräche und solche Geschichten halt. Ne? Deswegen sieht man halt immer den Raum, weil ich eigentlich den ganzen Tag da auch bin, weil das Gute ist, ich kann ihn tatsächlich auch zu jeder Tages-, naja gut, Nachtzeit nicht, weil wir haben hier ein Schaufenster nach außen, das würde ich nicht machen, aber zu jeder Zeit halt nutzen. Und das mache ich mir auch zu nutzen. Das heißt, ich stehe so früh wie möglich auf und komme dann hier hin. Dann kann ich erstmal meinen Kram erledigen und dann, das kennen wir beide, darüber werden wir auch noch reden, wie bereiten wir uns auf den Unterricht vor, weil da gibt es ja auch verschiedene Schüler, die bestimmte Sachen lernen möchten. Das heißt, wir müssen dann vielleicht Noten erstellen oder uns Übungen ausdenken und so weiter und so fort. Und deswegen sieht man halt immer diesen Raum. Außer halt zu der Covid-19-Anfangszeit, dann war ich halt eine Zeit lang auch mal zu Hause und habe von dort aus dann unterrichtet.
Ja.
Und du hattest du...
Wie heißt denn dieser Shop? Was?
Rainbow Music heißt der.
Rainbow Music in?
Rainbow Music in Düsseldorf. Das natürlich heißt, in Düsseldorf.
Natürlich in Düsseldorf. Das heißt, für alle Leute, die sich trauen, mal auf die andere Seite zu gehen und dort unbedingt eine Gitarre kaufen müssen, auch reparieren, macht ihr auch Reparatur?
Ja, das ist eigentlich so unser Hauptmetier. Also Gitarrenreparaturen, Amp-Service, solche Sachen, Einstellservice, da solltet ihr unbedingt zu Rainbow Music kommen. Wir sind halt noch einer so der letzten Läden in Düsseldorf und es gibt seit, ich glaube, 29 Jahren mittlerweile.
Cool.
Und wäre natürlich auch cool, wenn das noch weiterhin so besteht, weil, ich sag mal, die Zeiten werden natürlich immer schwieriger auch, ne? Dank Onlinehandel und so ist es halt. Ne?
Genau, unterstützt den Einzelhandel, kann man dazu nur sagen, ja.
Absolut, ja.
Genau.
Wie war das denn bei dir? Wo hast du zuerst unterrichtet? Erzähl doch mal.
Ja, ich habe zuerst erstmal bei mir in meinem kleinen Zimmerchen unterrichtet, so in meinem kleinen Zimmer. Ja, weil ich halt erstmal nur Leute aus der Schule hatte, so. Ich meine, mit 16 kommst du auch noch in keine Musikschule rein. Aber ich wollte mir ein bisschen was da auf der, nur dort dazu verdienen, ein bisschen Taschengeld. War damals auch sehr, sehr, sehr günstig. Aber das ist auch in dem Alter vollkommen okay. Hatte ja auch noch nicht die Expertise, wie ich sie hoffentlich heutzutage habe. Und da fing das so an. Und dann, während meinem Studium, kurz vor meinem, tut mir leid, wenn ihr das Miaule im Hintergrund ein bisschen hört. Der Kleine, ist diesmal ist der Mowgli. Nee, es ist nicht irgendwie, es ist Mowgli.
Ach so, okay.
Aber irgendwie tut hier auch irgendwo rumflitzen. Mein Kater, den ich wegen diesem Podcast hier irgendwie genannt habe. Vorsicht, Kabel, so. Vor meinem Studium, ich hatte, bevor ich studiert habe, 2012, ich habe 2010 die Schule abgebrochen und habe dann 2 Jahre mich quasi auf die Aufnahmeprüfung vom Musikstudium vorbereitet. Und in diesen 2 Jahren haben halt die Eltern gesagt, du, ein bisschen Geld verdienen, wäre schon schön. Das habe ich dann eine Zeit lang außerhalb der Gitarre gemacht. Da habe ich dann in so einem Callcenter gearbeitet und habe Umfragen gemacht und Werbeanrufe und so Geschichte. Und habe dort
Lottoscheine verkauft.
Auf alle Fälle. Und habe dadurch das Reden gelernt. Also ich war doch echt gut drin. Ich bin auch voll schnell aufgestiegen, weil ich war gut im Reden. Das habe ich da echt gut gelernt. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde das ganz gerne mit Gitarre machen. Und ich weiß nicht mehr, wie das Ganze war. Aber dann bin ich hier so eine lokale Musikschule reingekommen. Und habe dann dort meine ersten Erfahrungen mit Musikschulen gemacht. Und da hätten schon alle Alarmglocken hochgehen sollen. Also Musikschule, muss man dazu sagen, hast du schon mal in der Musikschule gearbeitet? In einer wirklichen städtischen Musikschule? Ja, auch? Okay, das ist so ein bisschen Typ Mensch, musst du dafür sein.
Sorry, ich habe dich gerade nicht, die Verbindung war ganz, ganz schlecht.
Ach, sorry. Okay. Ich hatte dich gefragt, ob du in einer städtischen Musikschule schon gearbeitet hast.
Nein.
Nein.
Nein, nein, habe ich nicht. Nein, nein.
Sorry, okay. Dann, okay. Ja. Dann, man muss dazu sagen, man muss so ein bisschen der richtige Typ Mensch dafür sein. Und ich finde, ab reden riesigen Respekt vor Leuten, die das gut können. Ich kenne auch viele, die das sehr, sehr gut können. Kinder unterrichten in diesem System, Musikschule unterrichten. Mhm. Für mich ist es das aber einfach echt nicht null. Das sind ganz, ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Und ich habe das, Musikschule habe ich unterrichtet von 2012 bis, ja, letzten Monat ging quasi so die Kündigung raus für die letzte Musikschule, in der ich bin, wo ich 3 Schüler noch hatte, also Peanuts, also man könnte so den Cut letztes Jahr im Sommer quasi machen. Bis dahin habe ich in Musikschulen unterrichtet und seitdem eigentlich nur noch den privaten Unterricht, wenn es um Gitarre geht, und das ist auf allen Ebenen so viel angenehmer für mich muss man dazu sagen. Da merkt man schon, als Lehrer muss man auch, es gibt die Typen Lehrer, es gibt die Typen Lehrer.
Absolut, ja. Absolut. Ganz genau. Ja, also wie gesagt, da muss man für sich selber herausfinden. Was ich auch gut und wichtig finde, jeder Lehrer sollte sein eigenes Arbeitsfeld haben. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht, ich glaube, so ist es in einer städtischen Musikschule, ja, hier ist unser Kolloquium, unser Programm, so wird das gemacht. Das würde ich niemals machen, weil das ist nicht meine Philosophie, ne?
Jein, das ist mir tatsächlich so noch nicht so extrem untergelaufen. Okay. Sie geben dem Lehrern schon die Freiheit, sage ich mal, so ein bisschen ihren Unterricht so zu gestalten, wie sie wollen. Mhm. Ich habe natürlich, es gab ein, zwei private Musikschulen, die halt auch so ein bisschen damit geworben haben, dass die ein Buch geschrieben haben und alle nach diesem Buch nach der Lehre gehen und so. Das ist auch cool und berechtigt, wenn das inhaltlich alles auch irgendwie d'accord ist. Andere Dinge, die sich halten müssen, sind, ich sag mal, allgemeinere Dinge oder ich sag mal, gesellschaftlichere Dinge. So. Mhm. Ich war zum Beispiel in einer Musikschule, die Top-Arbeit macht. Also ist auch nichts gegen die Musikschule überhaupt per se. Das ist bei mir nur reine persönliche Sache. Aber die Musikschule, das ist ein super Team. Das sind super Leute. Die tun ganz viele Kids wirklich glücklich machen. Die tun viel auf die Beine stellen. Okay. Aber bei mir kamen halt viele Beschwerden über mich rein, weil... Ui. Ja, weil halt meine Jacke auf dem Boden liegt im Unterricht. Und ich kein Hausaufgabenheft führe. Und solche Geschichten. Es ist halt die Sache, das war halt eine Musikschule, wo viele Kinder aus der Grundschule kamen. Und du musst denen mehr Händchen
halten. Vorbildfunktion, ja, klar.
Und ich bin halt kein Händchen halten. Ich bin ein, hier hast du deine 3-Note per String Scale, sweep die mir alle bis nächste Woche, viel Spaß, tschüss. So, grob gesagt, weißt du, oder mal ganz, ganz nüchtern gesagt so. Aber ich bin halt, war da halt nie so hinterher, ein Hausaufgabenheft zu führen und das alles zu kontrollieren. Und da kommen wir auch gleich zu noch, wie man den Kindern so ein bisschen das Üben zeigt und solche wichtigen Sachen. Da habe ich anders funktioniert. Und das waren eher die Dinge, wo sich viele Sachen geclasht haben zwischen mir und der Musikschule. Aber jetzt haben wir ja 5 Minuten oder 6 Minuten oder sogar noch länger ein bisschen über Negatives in der Musikschule geredet. Erzähl mir doch mal eine lustige Anekdote, damit wir wieder diesen eleganten Umschwung zu den Anekdoten bekommen. Ich will lachen. Erzähl mir mal was Lustiges aus deinem Gitarrenlehrerleben.
Uiuiui, da gibt es so viele lustige Sachen. Spontan ist natürlich etwas schwierig. Aber gut, ich sag mal so, es gibt dann so ein paar Kandidaten. Was ich immer wieder lustig finde, ist dann, schon eigentlich nicht lustig ist, aber gut, wenn die Schüler dann reinkommen, dann kommt erstmal die Gitarrentasche, wird dann so erstmal in die Ecke geschmissen, so zack, Jacke aus, so zack, in die Ecke. Dann denkst du, okay, alles klar. Und dann wird der Stuhl so. Ich hatte mal einen Schüler, der hat exakt 10 Minuten gebraucht von der Tür, bis der überhaupt bereit war, erstmal sein Instrument in der Hand zu halten.
Ja.
Und dann war das auch so ein Zappel-Philipp, dann zappelte der so rum und dann Stimmgerät oben so dran, zack, dann fällt das erstmal auf den Boden.
Ja.
Wieder aufgestanden, zack, wieder dran gemacht. Und dann die Seite ungefähr so angeschlagen, sodass das E zum F wird, also ohne Gefühl, einfach nur so bläng, dann erstmal natürlich alles mit Verzerrer, ne? Also nicht erstmal direkt Verzerrer rein und erstmal stimmen und dann waren die 10 Minuten um, dann kommt meine Frage, ja, ich nenne jetzt mal keine Namen, was haben wir denn letzte Stunde gemacht, womit sollen wir denn anfangen, sollen wir mit den Noten anfangen oder sollen wir mit dem Stück, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ja, wie,
ja.
Du weißt doch noch, was wir letzte Woche gemacht haben. Nee, ich weiß nicht mehr. Ich habe hier so ein paar Blätter und das war auch so ein Kandidat, der hat auch, das wäre einer für dich gewesen in dieser anderen Musikschule, der hat seine Blätter immer einfach nur in die Gitarrentasche so reingequetscht. Das heißt, wenn der die rausgeholt hat, dann waren das echt so Papierknüllgeschichten. Ne? Und dann irgendwann Also ich bin dann auch jemand, der ist super geduldig. Musst du auch sein, sonst kannst du kein Gitarrenlehrer sein. Also musst geduldig sein. Aber irgendwann habe ich zu dem mal gesagt, so, jetzt pass mal auf. Ja, jetzt lernen wir erstmal, wie wir eine Mappe führen. Ja, dann habe ich dem so einen Schnellhefter gegeben, dann haben wir das zusammen eingeheftet. Und das lief dann natürlich auch. Ich sag mal, das ist so ein bisschen diese Vorbildfunktion, die man haben muss, indem man dem dann zeigt, okay, es gibt auch andere Wege, wie einfach nur die Papiere da rein zu kleistern, sage ich mal. Und dann ging das auch eine Zeit lang. Aber er hat dann doch irgendwann aufgehört, weil man hat halt gemerkt, bei manchen Leuten merkst du halt, die kommen gerne und die üben auch.
Ja.
Aber wenn ich dann schon jemanden habe, der reinkommt und der weiß noch nicht mehr, was der letzte Woche gemacht hat, dann ist das schon traurig. Ne? Also das ist immer ziemlich beängstigend dann auch so ein bisschen.
Also ich glaube, die Anekdoten werden sich viel gegen Schüler richten. Es werden hier keine Namen genannt,
sondern einfach nur
Anekdoten. Weil Schüler können extrem anstrengend sein. Schüler können extrem anstrengend sein. Noch anstrengender können Eltern sein.
Oh ja.
Vor allem in Musikschulen. Da hatte ich mal folgenden Fall gehabt, dass ich in der Musikschule unterrichtet habe, wo ich nicht allzu lange war. Aber ich hatte da eine Gruppe von zwei Mädchen. Und ja, ich sag mal, von einem Mädchenteil, genau so war das, das eine Mädchen, das wollte umziehen. Und die Eltern wollten halt, kommt direkt aus dem Vertrag raus. Die wollten keine Kündigungsfrist haben, die wollten nicht noch irgendwie 3 Monate zahlen, sondern die haben Gründe gesucht, komplett direkt rauszukommen. Ja, und diese Gründe haben sie in Pseudo-Fehlverhalten von mir gesucht. Sodass ein Katalog an Beschwerden über mich rankam. Ja, Kleiner, ist doch gut, kleiner Muckli. Du willst dich auch beschweren, hä? dass so ein Katalog an Beschwerden über mich reinkam. Und ich bei manchen erstmal laut auflachen musste. Also das waren dann so Dinger wie, der Herr Ombach isst sein Mittagessen im Unterricht. So.
Was?
Du, ich weiß, woher das kommt. Ich habe halt mal irgendwie, das waren die ersten Schüler an dem Tag, da hatte ich halt irgendwie noch ein Brötchen, damit ich vorher schnell geholt und habe da halt schnell reingebissen oder so.
Ja.
Sowas. Sowas wird dann natürlich direkt überspitzt. Nächste Sache war, der Herr Ombach schläft im Unterricht ein.
Was?
Kann ich dir auch erklären, woher das kommt? Für die, die mich ja mittlerweile ein bisschen kennen, ich habe ja so einen komischen Schlafrhythmus, ich schlafe ja nachts wenig und mache dann für Powernaps dann dafür den ganzen Tag. Und ich habe halt vor deren Unterricht manchmal eine Zeit lang Powernaps gemacht, sodass wenn die am Fenster vorbeigegangen sind, halt gesehen haben, wie ich vor dem Unterricht geschlafen habe. Und da haben wir natürlich draus gemacht, der Herr Ombach schläft im Unterricht. So, und dann das eigentlich Skurrilste, was erstmal nicht skurril klingt, war dann, und da musste ich dann herzhaft laut auflachen, als ich das gehört habe, war, der Herr Ombach raucht ständig im Unterricht. Ich musste so laut auflachen, weil ich mir gedacht habe, ich war damals 24 Jahre alt, ich habe seit 24 Jahren noch nie geraucht. Wenn ich rausgehen würde, um zu rauchen, dann könnte ich keinen Tag Unterricht mehr machen. Ich würde die ganze Zeit kotzen in der Ecke liegen. Ich habe noch nie geraucht, ich war schon immer nicht rauchen, dachte mir, das ist die dreisteste Lüge, die ich je gehört habe, einfach zu behaupten, der Herr Ombach geht im Gitarrenunterricht immer raus und raucht. Also, manche Eltern, das ist so das Ding, was ich in der Musikschule echt kennengelernt habe. Manche Eltern sind wirklich anstrengend. Und falls ihr ein Elternteil zuhören sollte, der darüber nachdenkt, mal seine Kinder in eine Musikschule zu schicken, tut mir einen Gefallen. Das ist wirklich der Appell an euch hier. Das ist jetzt der Lehrer Hombach, der jetzt hier rauskommt. Seid geduldig. Man kann auch mal eventuell zu spät kommen. Nur weil man 2 Minuten, 3 Minuten zu spät kommt, heißt das nicht, dass das kostbare Geld von euch verloren gegangen ist. Diese Attitüde, Geld gegen Zeit zu tauschen, ist ganz furchtbar. Ja. Und wenn man mal krank ist, dann lasst den Lehrer krank sein. Und macht keine Sachen wie, dass ich versuche, jedem Elternteil hinterher zu telefonieren, um denen zu sagen, dass ich mit dicker Grippe im Bett liege und von manchen keine gute Besserung oder sowas bekomme, sondern nur, wann gibt's die Nachholstunde, wie kriegen wir unser Geld zurück.
Echt? So krass?
Ja.
Sowas habe ich aber noch gar nicht so viel erlebt, ehrlich gesagt. So,
ja, das ist Musikschule. Es ist, weil die Sache ist halt auch die, oder das Problem in dem Problem in der Sache ist, wenn du Kontakt mit Eltern hast, dann hast du den Kontakt mit Eltern, ne? In der Musikschule hat die Musikschulleitung Kontakt mit den Eltern.
Naja,
und ich bin auch immer jemand, der hingeht und sagt, wenn du ein Problem mit mir hast, hast du ein Problem, weißt du? Hast du ein Problem,
kannst du
mit mir reden, aber na geil, hast du ein Problem. Ja, mach kein Auge, Brudi. wenn man halt mit mir ein Problem hat, dann kann man auch auf mich zukommen und mit mir reden und das klären. Aber es ist natürlich einfacher, jemanden nicht in die Augen gucken zu müssen, sondern halt über den Dritten zu gehen und dann stille Post geht irgendwelche Infos verloren. Und deswegen hast du sowas in dem Konstrukt Musikschule deutlich mehr. Deutlich, deutlich stärker, ja.
Aber kennst du dann auch diese Eltern? Das sind dann die Besten, die kommen dann rein und noch nie Unterricht gehabt, das Kind. Und ja, mein Kind will jetzt anfangen, Gitarre zu spielen. Und wie lange dauert das denn? Ja, wie lange dauert das denn, bis man so richtig gut spielt? Das kann doch nicht so lange dauern, oder? Das ist doch nicht so schwer, oder? Wie lange dauert das denn mal? Ja. Und dann sind so die ersten zwei, drei, dann versucht man denen natürlich zu erklären, dass ein Instrument halt mal nicht mal eben so gespielt wird, sondern dass es halt ein langer Prozess ist und der Weg ist das Ziel, bla bla bla. Und gut, dann finden die ersten Stunden statt. Und dann, doch einmal hatte ich es tatsächlich, dass dann so eine Mutter kam und ja, irgendwie, der Junge kann gar nichts. Ne?
Ja!
Dann sage ich, das kann ich gut verstehen, denn der Junge übt ja auch nicht richtig. Ne? Das ist halt wieder sowas anderes. Ne? Man muss ihn vielleicht mal motivieren. Und jedes Mal, wenn ich ihren Jungen frage, wie oft übt er denn? Ja, vorm Unterricht mal so eine halbe Stunde. Ne? Das ist natürlich dann ein bisschen wenig. Ne? Sag mal, die Eltern sollten ja auch, ich finde es ganz wichtig, natürlich muss man als Elternteil, ist das ja auch schwer zu sehen, okay, hat das Kind jetzt wirklich Bock? Weil es gibt gewisse so Altersstufen, kennen wir alle, da hat sowieso keiner auf nichts Bock in diesem Alter. Und da muss man halt einfach auch mal schauen, ist die Gitarre oder egal welches Instrument, ist das überhaupt was für mich? Und da muss man das halt auch einfach mal probieren und vor allem das Kind mal lassen. Aber vielleicht, ich bin auch jemand, der, ich habe auch schon Schüler nach Hause geschickt. Ne, wenn die nicht geübt haben, das mache ich. Das ist mir ganz egal, weil irgendwann, wenn ich sehe, die Schüler üben nicht, dann sage ich, weißt du was, bevor ich jetzt einschlafe, und da bin ich auch ganz direkt, das ist mir vollkommen egal, wenn die Schüler dann nicht mehr kommen, dann haben die ja Pech gehabt.
Ja.
Und die Freiheit habe ich auch zum Glück durch meinen Chef. Von daher, also, und dann sage ich, hör mal, das war heute nix irgendwie und die letzten drei Stunden auch schon nicht.
Das war heute nix irgendwie.
Ja. Nein, das Schlimme ist ja dann, dass immer die gleichen Ausreden kommen. Und wenn die Ausreden dann drei Wochen hintereinander kommen, dann denkst du dir irgendwann, oh, Jesus. Ne? Und dann, ich schicke die dann nach Hause und glaub es mir, die nächste Stunde ist die beste Stunde, die hier gehabt haben. Weil danach sind die so vorbereitet, einfach mal damit die denken, ah, diese Blöße gebe ich mir nicht nochmal. Ne?
Ja.
Also bei den meisten hat es tatsächlich funktioniert. Ich weiß nicht, wie du das...
Das ist so. Also drei Dinge, die ich dazu anmerken möchte. Zum einen, ja, man muss Eltern auch manchmal irgendwie erstmal zeigen, wie das Instrument geht, obwohl die Kinder es lernen sollen, beziehungsweise die Herangehensweise. Was natürlich aber auch, ich meine, wenn du als Elternteil, du hast irgendwie nie ein Instrument gelernt, du hast vielleicht auch nie eine Sportart gemacht, also irgendwas, was mit Fleiß und mit Geduld auch zu tun hat, dann ist das klar, dass da vielleicht auch ein bisschen Bezugspunkt fehlt. Und dann hatte ich eine Schülerin gehabt oder die in einem Unterricht, die nichts konnte. Das war wirklich gar nichts. Keine Fingerbewegung, keine Noten auswendig gekonnt, nichts. Also nichts, was, wo ich mir gedacht habe, nach drei Jahren Gitarre könnte man das eigentlich können. So. Und dann habe ich gesagt, okay, dir fehlen viele Basics. Und Basics sind extrem wichtig. Die sollte man nicht überspringen, weil das ist die Grundlage, das ist das Fundament. Es ist wie in jeder anderen Sport oder sonstigem auch. Dieses Fundament ist wichtig. Ansonsten hat man später viele Probleme, wie sie zum Beispiel, die da hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fangen bei den Basics an. Das kann aber dann heißen, dass du nicht wie bei deinem alten Lehrer vorher jede Woche ein neues Stück machst. Weil so war das nämlich. Der Lehrer hat nämlich gesagt, ja, spiel das mal. Ja. Oh, das klang jetzt aber schön. Wir gehen weiter. Oh, das klang so schön. Wir gehen weiter. Überspitzt jetzt formuliert. Ja, nee, aber dass wir halt auch mal in einem Monat oder zwei Monate an einem Stück arbeiten und das gemeinsam erarbeiten. Und irgendwann kam die Mutter dann auf mich zu, wutentbrannt und meinte, was ist das denn hier in ihrem Unterricht? Vorher meine Tochter, die hat jede Woche ein neues Stück gehabt. Die war so gut, die war das Ultratalent. Jede Woche kam die mit einem neuen Stück nach Hause und hat gemeint, der Lehrer hat gesagt, er könnte es so gut. Dann habe ich der Mutter gesagt, bitte was? Entschuldigung, aber ihre Tochter kann gar nichts. Und dann ist die auch aus allen Wolken gefallen. Das konnte die mir auch nicht glauben. Dann sind die auch ganz schnell, haben die auch ganz schnell gekündigt. Das war mir dann aber auch egal.
So, ja, klar.
Das ist...
Ja, sowas geht gar nicht. Also, ich hatte auch mal so einen Fall. Und zwar hatte ich einen Schüler, erste Stunde bei mir und er hat schon mal Gitarre gespielt an einer Musikschule, nennen jetzt auch keine Namen von der Musikschule, sondern auch an einer städtischen. Und wie lange spielt er denn schon? Ja, 6 Jahre. Ah, okay, super. Habe ich gedacht, ja, so ein paar Chorde dürften eigentlich dürften die drinne sein. Und dann sage ich zu dem so, okay, dann, ich frage die mal so ab, was kannst du denn? Spiel doch mal irgendwas vor. Ja, ich habe keine Noten dabei. Okay, sage ich. Gibt es denn irgendein Stück, was ich so ausdrucken könnte an Noten? Ja, weiß ich jetzt nicht. Okay, also spontan nicht, das ist schon mal schlecht, habe ich mir gedacht. Okay, dann habe ich gesagt, okay, dann spiel doch mal ein C-Dur. Und dann sagt er, was? Ich bin aus allen Wolken gefallen. Der kannte nicht einen Akkord. Er hat 6 Jahre lang irgendwelche Notenübungen gemacht. Ne? boah, da habe ich mir gedacht, das hat aber auch jetzt nicht viel mit Musik dann zu tun. Ich meine, es ist schön, wenn man Noten lesen kann, ne? Ja. Und dann habe ich ihm ein Notenblatt gegeben und er konnte es noch nicht mal richtig gut. Also,
ah, okay.
Keine Ahnung. Das ist natürlich dann auch schon ein bisschen traurig. Und ich habe ihn auch gefragt, wie lange spielst du denn? Und wie, also beziehungsweise wie lange wusste ich, aber übst du denn auch viel? Und so, ja, ich übe jeden Tag eine halbe Stunde. Ich habe gefragt, krass, ne?
Was?
Also, okay. Ja, das, ja. Ja, gut, man weiß natürlich nicht, ob es stimmt. Ja, auch, ja. Ne? Weil bei vielen Schülern ist eine halbe Stunde, sind dann 10 Minuten gefühlt. Ja. Und, ne? Oh Mann.
Da hatte ich auch mal einen Schüler, der auch länger gespielt hat, wo der, glaube ich, mal bei Jugend musiziert sogar mal irgendwie war oder irgendwelche Preise okay. oder die Schwester, also ein mega musikalisches Haushalt, mega musikalische Familie und er hat auch cool die klassischen Sachen gemacht, die klassischen Sachen so gespielt und dann dachte ich mir auch so, okay, ja, du kannst rechte Hand ganz gut, du kannst die Noten ganz gut, linke Hand ganz gut, okay, machen wir mal ein paar Akkorde, um dich noch dort bis weiterzubringen. Nö, mache ich nicht. Ich spiele keine Akkorde.
Okay.
War ich auch erstmal so, das hatte ich auch vorhin noch nie gehört, ich spiele keine Akkorde. Also, ich habe das mal auf anderer Seite gehört, weil einer meiner besten Freunde ist Keyboarder, der hat vor 10 Jahren mit 18 auch noch gesagt, der spielt keine Du-Akkorde. so Menschen gibt es. Nee, aber das hat mich dann auch erstmal gewundert, okay, keine Akkorde. Und dann im Laufe der Zeit habe ich halt herausgefunden, dass der mal einen Lehrer hatte, der viel so Strumming und so Singer-Songwriter-Gitarre mit dem machen wollte und der kam mit der Musik nicht klar. Also er kam nicht damit klar, Akkorde zu spielen, aber er hat halt Akkorde spielen direkt assoziiert mit Western-Gitarre und mit Schrammel-Gitarre.
Okay.
Und ich habe das dann so gemacht, dass ich halt klassische Stücke gemacht habe, ich bin ja kein Klassik-Gitarrist. Ich sage mir so, das war super von mir, ich habe so Stücke genommen wie Nothing Else Matters oder den Bard-Song von Blind Guardian oder so und habe die als klassische Stücke verpackt. Ich habe den italienischen Namen gegeben so und von dem Komponisten oder von dem englischen Komponisten James Van Hattefield oder so, weißt du? Hab das so richtig, richtig überspitzt, dass sie bloß nicht merken, dass das Rocklieder sind, weil da waren die Eltern auch, Rockmusik, Rocklieder, nee. So. Dann habe ich den da die Akkorde reingebracht und der hat die halt gezupft mit ein bisschen Melodie, aber hat die Akkorde so gelernt, ohne zu wissen, dass er gerade Akkorde spielt. Das ist also
sehr gut, sehr clever.
Reverse-Pädagogik, ja, genau.
Yes, ja. Super, super Stichpunkt auch, zum Beispiel Motivation der Schüler. Ne? Mhm. Weil ich sag mal, als Lehrer hast du ja auch ist auch dein Auftrag halt zu schauen, okay, wie kriegst du die Schüler motiviert, dass die üben? Ne? Und ich meine, wie gehst du da zum Beispiel ran? Das hast du ja gerade schon sehr gut benannt.
Es kommt drauf an, auf welcher Ebene.
Absolut.
Ich sag mal, mein Dozenten bei mir in der Uni waren nicht dafür verantwortlich, dass ich motiviert bin. Wenn du in so einem Level bist, wenn du in der Uni bist,
jetzt klar.
Auch meine Coaching-Leute, bei Kindern speziell, da muss man halt ein bisschen die Motivation gucken. Und da bin ich aber auch nicht gut drin, muss man dazu sagen.
Okay.
Weil ich halt, da gibt's Methodik, da gibt's Didaktik. Ich meine, ich habe ja auch Pädagogik in meinem Studium gehabt. Aber meine Abschlussprüfung hätte ich einen fast zum Weinen gebracht. Also so viel zum Thema meine pädagogischen Maßnahmen.
Das hab ich aber auch schon geschafft.
Da gibt's mega viele Arten und Weisen, wie man da rangehen kann. Und da habe ich auch mega Respekt vor. Aber ich bin halt, das bin halt nicht ich. Ich bin der guckt, wie funktioniert da denn Picking-Technik besser? Was kannst du machen, damit du schneller bist? Was kannst du machen, damit du sauber bist? Die Motivation, die ich halt jetzt bei meinen Schülern habe, die ist halt intrinsisch und nicht extrinsisch, sagt man ja auch dazu. Das heißt, die Motivation kommt von denen selber aus und muss nicht irgendwie von außen projiziert werden. Bei Kindern muss man da manchmal halt noch ein bisschen nachhelfen. Weil, jetzt meine Gegenfrage eher an dich. Ich glaube, du kannst mir eher sagen, wie du das so machst. Weil, wenn ein Kind zu mir ankommt und keine Motivation hat, dann sage ich, dann geh.
Ja, natürlich. Ja, gut, ich sag mal so. Als ich angefangen habe, hatte ich auch mal so eine Zeit, wo ich dann tatsächlich auch gesagt habe, da musst du halt gehen. So, das war jetzt so ein bisschen überspitzt formuliert. Aber mittlerweile sehe ich das auch so ein bisschen anders, weil man darf ja eine Sache nie vergessen. Es kommen ja Leute zu dir, die möchten das Instrument lernen, aber nicht jeder möchte vielleicht mal auf dem Level spielen, wie du dir das jetzt vorstellst. Sondern es gibt Leute, die möchten 3 Akkorde lernen und möchten da ihren Spaß haben und Bierchen trinken, die Kinder natürlich nicht. Hm. Aber die wollen halt einfach so ein bisschen Freizeitausgleich. So, und dann bin ich lange Zeit nicht klargekommen, weil das geht für mich eigentlich nicht in meinen musikalischen Kopf. Hm. Weil für mich ist Musik, wie für dich auch und für wahrscheinlich die meisten Podcast-Hörern auch, halt was sehr, 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 sehr Wichtiges. Und deswegen konnte ich mich damit nie anfreunden. Aber mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders. Und ich schaue auch, jeder Schüler ist bei mir ganz individuell. Also ich würde das, kann das gar nicht so in eine Schublade packen, weil jeder lernt anders.
Ja.
Du kannst jeden anders motivieren. Es gibt jemanden, den zeigst du, wenn er nicht weiß, was er machen will, dann spielst du irgendwas an und spielst ihm was vor und dann denkt er, boah, cool, das ist aber cool. Aber das ist bestimmt noch zu schwer. Ja gut, aber ich zeig dir vielleicht einen Weg, wie wir es vielleicht ein bisschen einfacher spielen.
Ja, genau, so mache ich es.
Einfach, dass du Spaß dran hast. Mhm. Einfach vielleicht auf einer Seite erstmal eine Melodie. Und damit kriegst du die Kinder, weil die merken dann, ey, cool, das macht Spaß. Und so kommen die dann weiter.
Ne? Ja, genau, genau, so mache ich das auch.
Ach, super.
Also nicht nur Kinder, auch, ich sag mal, auch schon Jugendliche.
Ja.
14, 15, die irgendwie das Stück von der Band spielen wollen. Und dann guckt man genau raus, dass man nur die Grundtöne spielt oder dass man sich da so langsam rantastet und dass dann, dass man halt zumindest immer weiterspielen kann. Ich finde, was ich für mich gemerkt habe, ist das, weil du gerade eben sehr schön gesagt hast, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch lernt anders, jeder Mensch tickt da anders. Ist es nicht individuell zu gucken bei jedem, wie tickt der, wie tickt der, wie tickt der, sondern ich finde, wir als Lehrer sind auch irgendwo in der Verantwortung, das Kind selber dazu zu bringen, zu erfahren, wie es am besten lernt.
Ja.
Ich mache das zum Beispiel ganz gerne bei Kindern, also als ich noch mehr Kinder unterrichtet hatte, dass, wenn die Frage ankommt, wann soll ich denn üben? Sondern sag ich, ja, übst du montags und übst du dienstags. Aber es ist mittwochs, Donnerstag kannst du auch gerne üben, freitags, Samstag, Sonntag musst du nicht üben. Aber dann kommt direkt, nee, montags habe ich Schule und danach habe ich Hausaufgaben, dann habe ich Tanzen, dann treffe ich mich mit der Christina und dann bla, 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 bla. So, und für Kinder ist die Zeitspanne von 5 Minuten noch extrem viel. Für uns sind 5 Minuten nichts. Was ist für uns 5 Minuten? Das ist nichts. Das bedeutet zeitlich gar nichts. So. Und Kinder, die musst du halt auch erstmal zeigen oder die müssen auch erstmal darauf kommen, wo haben sie denn mal 5 Minuten? Oder dass die halt auch zum Beispiel die Gitarre immer auspacken, wenn sie nach Hause kommen. Mhm. Dass die griffbereit ist. Dass wenn die zum Beispiel halt einfach, okay, Hausaufgaben sind gemacht, ich bin bettbereit, ich habe Zähne geputzt, aber es ist halt eben noch nicht 10 Uhr, sondern wir haben erst 10 vor 10, ran an die Gitarre. Mal die Sachen schnell durchspielen. Man muss auch Gitarre üben, muss man auch nicht so machen, okay, ich habe dann jetzt mein Heft und mein Dings und pack das alles ordentlich aus und alles schön ordentlich. Wer das so gerne machen mag, von mir aus, cool. Aber ich glaube, gerade am Anfang ist es sehr wichtig, Gitarre in die Hand zu nehmen und die Finger zu bewegen und zu spielen. Genau. Und das kann man übertragen auf jede Altersklasse, egal wie es anfängt. Ich habe momentan einen Schüler, der sich sehr, 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 sehr gut entwickelt. Grüße gehen raus an dich, Tommy, mein Bester. Weil er halt einfach viel spielt. So, er macht nicht immer die krassesten Technikübungen und so, aber er hockt sich mit einer riesigen Leidenschaft, wenn er irgendwie Freiraum und Zeit hat, neben seinem Job und neben all dem anderen Stress, den man als Anfang 20-Jähriger so hat, hockt er sich hin, Gitarre in die Hand und spielen. Und dadurch macht er immense Fortschritte. Lernt die Akkorde super, lernt super Barré-Griffe und so Geschichten, weil er sich immer wieder hinsetzt, ja.
Und vor allen Dingen, du lernst auch Timing, du lernst mit anderen Leuten zu spielen, auch wenn es erstmal virtuell ist mit dem, weil auch wenn wir dann wieder gucken, also so sage ich das zu meinen Schülern auch normalerweise, wenn du ein Instrument lernen möchtest, dann musst du dir nicht die Frage stellen, wann muss ich üben, sondern das muss sowas sein wie Zähne putzen. Du machst das einfach.
Ja,
du denkst gar nicht, du nimmst das Instrument in die Hand und du spielst einfach. Und das ist das, selbst wenn er jetzt vielleicht nicht das übt, was wir im Unterricht machen. Okay, ich war ja früher genauso. Ich habe dann auch, muss ich zugeben, ich habe auch vor dem Unterricht mir kurz die Noten angeguckt, 10 Minuten vor dem Unterricht, wo der andere noch dran war und habe mir das schnell reingezogen. Mhm. Aber ich habe die ganze Zeit immer gespielt, jeden Tag. Ja. Und deswegen habe ich halt auch den Fortschritt gemacht. Ne? Und ich glaube, das ist das Entscheidende, einfach dieses Spielen.
Auf alle Fälle. Der Zähneputzvergleich ist tatsächlich ganz gut. Den hat mir mal ein befreundeter Schlagzeuger noch ein bisschen genauer erklärt, dass wenn du zum Beispiel hingehst und du sagst, was viele Schüler ja auch machen oder viele Eltern auch machen, wenn man das mal auf Zähneputzen überträgt und man sagt, okay, ich putze mir montags nicht die Zähne, dienstags nicht die Zähne, mittwochs nicht die Zähne, Donnerstag, Freitag nicht, aber dafür putze ich mir am Samstag 2 Stunden lang die Zähne, dass das nichts bringen wird. Du musst dir jeden Tag die Zähne putzen.
Ja.
5 Minuten reichen aus, alles cool, dann sind deine Zähne schön weiß und du kriegst kein Karies, aber es macht keinen Sinn, das alles aufzuschieben und dann an einem Tag 2 Stunden lang sich die Zähne zu putzen. Genauso ist es beim Gitarre oder beim Instrument lernen, beim Instrument üben, auch auf alle Fälle.
Genau.
Genau.
Ich vergleiche das auch manchmal, obwohl ich es eigentlich eher ungern mache, auch ein bisschen mit Sport, weil es ist tatsächlich so, wenn du was lernen möchtest, gerade technisch, ich meine, du weißt das besser, du musst gewisse Sachen, musst du täglich üben und das bringt nichts, wenn du die stundenlang übst, sondern du übst die 10, 20 Minuten und dann reicht das. Und dann kannst du von mir aus nochmal am Ende des Tages nochmal üben. Aber das ist das halt gerade so bei technischen Sachen.
Ja.
Du darfst die nicht überüben, weil du übersäuerst deinen ganzen Körper, deine Muskeln und du machst keinen Fortschritt. Ne? Oder?
Ich würde nicht sagen bei technischen Sachen, sondern ich würde generell sagen, ich würde es verallgemeinern bei ungewohnten Bewegungen in den Fingern. So.
Genau.
Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ein Lick, was ich seit 10 Jahren spiele und ich will es von 160 auf 200 BPM bringen, dann kann ich das wirklich die ganze Zeit spielen. Aber wenn ich jetzt eine Fingerbewegung habe, die neu für mich ist, die neu für meinen Kopf ist, die mein Kopf auch erstmal programmieren muss, ja, wo neue Muskelpartien sich irgendwie bewegen müssen, das ist halt etwas, was Zeit braucht zum einen und was auch Pause und einen freien Kopf braucht. Der Kopf macht da so viel mit. Das kriege ich jedes Mal mit irgendwie, dass ich irgendeine Fingerbewegung hatte ich letztens erst gehabt bei meinem letzten Instagram-Video oder bei meinem letzten Facebook-Video, diese Swibert-Geschichte, die ich gemacht habe. Da war eine Bewegung drin, die nur zwischen kleiner Finger, Ringfinger und Mittelfinger war. Das war ganz ungewohnt. Und ich habe das geübt und irgendwie habe ich auch gemerkt, okay, meine Hand verkrampft sich, Pause gemacht, was anderes gemacht, irgendwie 2 Stunden später rangegangen, hat funktioniert.
Siehst du? Ja, genau.
So kannst du sagen, es ist oft einfach nur eine Blockade im Kopf, dass man unentspannt wird, dass man nicht mehr locker ist. Und da macht es dann halt Sinn, auch mal genau den Stopp zu machen und es nicht zu überspielen.
Die Geduld. Ich glaube, man muss vielen, also was ich versuche, den Schülern zu vermitteln, ist halt, wo ich merke, die sind nicht geduldig. Das ist der Feind und das Schlimmste, ja, was dir passieren kann, wenn du einen, oder nicht nur beim Instrument, aber wir sind ja jetzt beim Instrument, was beim Instrument passieren kann. Du darfst einfach nicht ungeduldig werden, sondern genieße jede Sekunde, die du mit deinem Instrument verbringst. Ich meine, selbst wenn es wochenlang dauert, scheißegal.
Ja.
Ne?
Ja.
Das macht ja Spaß. Du spielst was und du denkst, geil. Und ich mache das immer so, wenn ich mich total, habe ich wahrscheinlich auch schon mal gesagt, wenn ich mich total demotiviert fühle und ich merke, es klappt gar nichts mehr, stelle ich mir immer vor, was würdest du denn machen, wenn du jetzt nie wieder Gitarre spielen könntest? Sei doch froh.
Ja.
Du kannst ja schon ein paar Sachen spielen. Ist ja nicht so, dass du jetzt bei null anfängst. Und das versuche ich halt den Schülern, die auch schon ein bisschen spielen können, immer zu vermitteln. Irgendwann fühlt sich diese Übung, die du jetzt gerade machst, so an, als wenn du einen A-Moll greifen würdest. Ja. Du denkst überhaupt nicht mehr drüber nach. Und das kommt irgendwann. Aber es ist alles eine Frage der Zeit.
Man braucht Zeit. Und das ist etwas, was ich tatsächlich in meinem Leben durchs Gitarrespielen auch erst gelernt habe, weil ich war ein extrem ungeduldiger Mensch. Als Schüler, als Kind. Ich bin in einer sehr sportlichen Familie auch aufgewachsen. Ich habe so viele Sportarten in meinem Leben angefangen und so oft abgebrochen. Wirklich so viel. Auch solche Exoten wie Rhönradfahren und so, wo du dich in Rhönrad, da stellst du dich in so ein Rad und dann drehst du dich damit. Und hier in einem Nachbarort, wo ich halt herkomme, da waren irgendwie, die waren mal Europameister oder Weltmeister der Verein, irgendwie ziemlich hohe Tiere. Die waren alle mega krass. Aber die haben halt auch viel gemacht und viel geübt und waren geduldig. Und ich habe mir beim zweiten, dritten Mal gedacht, nee, ich krieg das nicht hin, also aus. Skateboard fahren, ich krieg kein Olli hin, nee, kein Bock aus. Und beim Gitarre habe ich so das erste Mal für mich gelernt, nimm dir die Zeit, mach dir den Plan, nimm dir die Zeit, sei geduldig und dann klappt das auch. Und wenn es 3 Monate dauert, Wayne, 3 Monate sind nicht viel verglichen zu mittlerweile fast 20 Jahren, wo ich Gitarre spiele. So.
Bist du, ja.
Ja. Und? Hast du noch eine Anekdote am Start, um noch mal was Lustiges in den Raum zu werfen?
Ja, was Lustiges ist immer gut. Also ich hatte mal einen Schüler, der hat wirklich überhaupt keine Vorstellung gehabt, glaube ich, wie so ein Instrument funktioniert. Der kam dann hier rein und hat sich erstmal den Raum angeguckt und dann habe ich gefragt, so, wie sieht's denn aus? Was möchtest du denn gerne machen? Ja, ich will das Beat It Solo spielen.
Ah!
Michael und dann sagt er mir, was Michael Jackson gespielt hat. Ah ja, gut, da muss man erstmal ein bisschen korrigieren, dass das nicht Michael Jackson war. Gut, und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Weil ich habe mir dann gedacht, weißt du was, den lässt du jetzt mal tierisch ins Wasser fallen, damit er mal sieht, wie das ist. Da habe ich dem eine E-Gitarre gegeben und habe gesagt, okay, das ist jetzt der erste Lick. Guckt er mich erstmal an, was ist denn Lick? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, hier musst du die Seite ziehen. Und dann hat der das, natürlich geht das nicht. Wenn du das noch nie gemacht hast, aber ich wollte extra, weil ich genau wusste, das war so ein kleiner, Entschuldigung, Klugscheißer, der denkt, das ist alles so mal eben so gemacht und gar kein Problem. Und dann hat er sich die Finger da abgebrochen und hat gemerkt, boah, ich kann das nicht. Dann habe ich gesagt, siehste, deswegen können wir damit nicht anfangen. Lass uns doch mal ein bisschen dezenter anfangen. Und lass uns doch mal mit Smoke on the Water anfangen oder keine Ahnung, oder Seven Nation Army, irgendwie so eine einfache Melodie. Und dann hat er aber auch richtig Bock gehabt, weil ich habe gesehen, okay, langsam greifen und den Ton, erstmal den richtigen Ton überhaupt erwischen, die Seite. Das hat ihm super viel Spaß gemacht und seitdem ist er immer noch bei mir. Und jedes Mal lache ich mich da mit ihm drüber kaputt, weil ich ihm das ab und zu, so alle 2 Monate, erzählt er mir dann, ja, weißt du noch in der ersten Stunde? Und so, ja, klar, weiß ich das noch. Das ist super witzig, ne?
Hast du da noch irgendwas? So einen ähnlichen Fall hatte ich tatsächlich auch von einem Jungen, der an der akustischen Gitarre auch wieder sehr gut war und an der klassischen Gitarre wieder sehr gut war, der irgendwann aus dem Nichts heraus ankam und gesagt hat, er würde gerne das November Rain Solo spielen. Dann dachte ich mir auch, Ja, bei November Rain ist auf einer E-Gitarre gespielt, ne? Oh, ich habe ja eine E-Gitarre zu Hause. Die bringe ich einfach das nächste Mal mit. So. Wir haben, du hast noch nie ein Plektrum in der Hand gehalten. Wir haben noch nie sowas besprochen wie Pentatonik oder Fingershapes, sondern halt klassische Stücke gespielt. Ich kann versuchen, dir das in Klassikgitarre umzuarrangieren, das Solo. Das wird aber nicht so gut funktionieren. Aber gib dir mal 1,5, 2 Jahre, dann ja. Aber dann, nö, ich habe eine E-Gitarre zu Hause, die bringe ich einfach nächste Woche mit. Dann geht das doch schon. So schwer kann es ja nicht sein, ne? So, ich kann ja schon Gitarre spielen, ne? Das ist vielleicht den Unterschied, den man oft auch Leuten sagen muss. Oh, da kommen wir auch gleich zu einer interessanten Frage. Dass es einen Unterschied schon gibt zwischen der klassischen und der elektrischen Gitarre, beziehungsweise dass der technische Unterschied zwischen beiden Instrumenten größer ist als jetzt zum Beispiel beim Klavier. Wenn du klassisches Klavier spielst, kannst du mit derselben Technik auch Rockklavier zu 80%, sage ich mal, bedienen.
Ja.
Oder halt zu einem großen Großteil so. Natürlich sind da auch Differenzen, aber diese Geschichte, ob ich mit Fingern oder mit Plektrum spiele, ist für uns Gitarristen so ein immenser Unterschied. Das sage ich natürlich jetzt, jeder, der hier zuhört, ist Gitarrist, aber falls sich doch irgendeine hübsche Frau hier unter versammelt, die keine Gitarristin ist, die jetzt erstmal sich fragt, wo ist da der Unterschied? Ja, da ist ein großer Unterschied zwischen Finger und Plektrum. Das muss man manchmal den Leuten erstmal klar machen. Was hältst du von der... Ich kann mir deine Antwort vorstellen. Ich glaube, wir sind auch d'accord. Aber was hältst du von dieser Frage, die manchen Eltern bringen, oder dieser Aussage, die manchen Eltern und Lehrer auch bringen? Man muss erst klassische Gitarre lernen, bevor man zur E-Gitarre geht.
Oh Mann. Okay, man muss erst Mofa fahren, um Auto zu fahren. Das Gleiche.
Sehr guter Vergleich.
Also ist absoluter Quatsch und Schwachsinn. Also was ich verstehen kann, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel, sag mal, Western-Gitarre lernen möchte. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass ein Kind zu mir gekommen ist oder Eltern und das Kind gesagt hat, ich möchte Western-Gitarre lernen. Sondern es ist immer der Fall, ich möchte Gitarre lernen. So.
Ja.
Und dann das Erste, was ich mache, das Kind ist in der Stunde, ich stelle alle Instrumente vor, das heißt, ich habe eine Konzertgitarre da und eine E-Gitarre. So. Mhm. Und wenn das Kind keine Vorstellung hat, dann spiele ich erstmal 2, 3 Minuten auf der Konzertgitarre und dann auf der E-Gitarre. Mhm. Und dann frage ich dem Kind, was gefällt dir denn?
Ja.
Was hörst du für Musik? Und in den meisten Fällen ist es leider so, die hören gar keine Musik. So, das heißt, da muss ich erstmal was entwickeln.
Radio.
Radio, genau. Und dann sage ich in den meisten Fällen, okay, wenn du das noch nicht weißt, dann fangen wir mal mit einer Konzertgitarre an, weil es halt am Anfang angenehmer ist für die Finger, ganz klar.
Das stimmt.
Und dann schauen wir einfach mal im Laufe der Zeit, wie sich dein Geschmack entwickelt. So, so mache ich das.
Genau, das stimmt. Da gebe ich dir recht mit den Fingern. Gitarre ist auch ein schwieriges Instrument, um direkt mit anzufangen, muss ich sagen.
Oh ja.
Du hast beim Klavier hast du halt den Vorteil, du drückst eine Taste runter und hast automatisch einen Ton. Und bei der Gitarre hast du natürlich erstmal Fretbuzzing und solche Geschichten, nicht genug Kraft. Man muss aber auch dazu sagen, dass es mittlerweile im E-Gitarrenbereich auch ja viele Kindergitarren gibt. Wie zum Beispiel die wunderbare Ibanez Paul Gilbert Mini, die man super geile Gitarre, die super für ihre Kids da sind. Kauft Ibanez. Ibanez ist total toll. Wo ist mein Paycheck, Daniel? Nein.
Geil.
Nee, es ist, deswegen da gebe ich dir recht, dass natürlich erstmal die Finger sich an sowas gewöhnen muss. Aber ich finde, das macht viel aus als Kind und ich glaube, da geht auch vielen, ich sag mal, der Unterricht kaputt. Und so ein bisschen hat es der Martin Miller, wenn du dich erinnerst, in seiner Folge ja auch angesprochen. Wenn du halt in Unterricht gehst und vielleicht auch von den Eltern mit Rockmusik aufgewachsen bist und Rockmusik cool findest und dann kommt erstmal einer an und will mit dir alle meine Entchen spielen und Hansing dann ging allein. No way. Ich kann mich noch erinnern, ich habe in der Musikschule, gab es mal Instrumentenkarussell. Das war eine ziemlich große Veranstaltung, die ganze Ortschaft war da, das war eine große, große Turnhalle, die so gemietet worden ist und da war auch eine Bühne und da durfte mal jedes Instrument drauf und sag ich mal so sich präsentieren. Mhm. Ah, und dann waren da das Englischhorn und die Oboe und die Flöte, das Cello, die Geige, alles sehr klassisch, das war auch geil, alle so im Anzug und so und ich bin in Lederjacke dahin gekommen.
Rock'n'Roll!
Ey, ohne mir jetzt sehr auf die Schulter zu klopfen, als ich auf die Bühne gegangen bin und einfach nur einen Power-Akkord mit einer verzerrten E-Gitarre gespielt habe, die Kids sind ausgerastet. Dann spielst du irgendwie Thunderstruck, dann rasten die Eltern auch noch aus, weil sie denken, geil, AC/DC, wow. Und auf einmal bist du der Star. So. Und auf einmal steht vor dir dann, wenn jeder sich mal das Instrument genauer anguckt, eine riesige Schlange und kein Arsch interessiert sich mehr für das Englischhorn.
Ja, das ist tatsächlich so.
Geil. Ja, weißt, so ist es, ne? Und deswegen meine ich, wenn ein Kind mit E-Gitarre anfangen will, weil es kommt aus der Musik, die es hört, soll es mit E-Gitarre anfangen. Es gibt genug Kindergitarren. Ja. Bam, los geht's, genau. Ja.
Genau. Ja, alleine schon, ich meine, darüber könnte man nochmal eine eigene Folge.
Naja.
Einen eigenen Podcast machen.
Oh, merkt ihr das?
Allein,
auf die Liste.
Absolut. Allein der Unterschied zwischen, ich sag mal, E-Gitarre und Konzert oder Western-Gitarre, das sind für mich völlig unterschiedliche Instrumente, ja, wenn man mal, ja, ehrlich ist. Ne? Ja. Also klar, natürlich kann man C-Dur auch auf einer akustischen Gitarre spielen, auf einer E-Gitarre, aber wenn du mehr ins Detail gehst, die Spielweisen sind anders.
Ja.
Es ist einfach anders.
Es macht halt nichts vor. Ja, es ist in der akustischen oder in der klassischen Gitarre, von dem, was ich gelernt habe, ist auch, dass die Idealisierung von Sound nochmal eine komplett andere.
Ja.
Durch schöne Handhaltung, dieses Finger liegen lassen. Dieses Finger liegen lassen ist etwas, was auf der E-Gitarren-Geschwindigkeit nicht funktioniert. So. Das ist so, ja, lasst die Finger los, das ist viel zu viel Druck für eure
Ringe. Oder Nebengeräusche.
Ja, ja. Du brauchst, genau, diesen Druck, aber du hast diesen dicken Hals. Das ist für die linke Hand vom Gefühl was anderes, das ist für die rechte Hand was anderes. Es sind zwei unterschiedliche Instrumente und ich finde es aber auch cool. Ich habe ein paar Klassikgitarristen kennengelernt, wo das auch sehr viel Respekt gegenüber war. Wo absolut, halt auch ein, wo halt, ja, auch ein Klassikgitarrist, wo ich habe mega viel Respekt vor Klassikgitarristen, weil ich habe mich ab und an dran gewagt. Und jetzt, wenn du nicht Rick Graham heißt, dann wirst du da auch nochmal ewig brauchen, bis du sowas perfekt kannst oder bis du beides perfekten kannst.
Schwer.
Außer du heißt Rick Graham.
Rick Graham.
Ach ja, Rick. Nee, aber ich habe dann auch viele klassische Gitarristen kennengelernt, die gesagt haben, ey, so schnell wie du mit dem Plektrum spielst, das könnte ich nie. Auch nicht mit den Fingern. So. Und auch diese ganze Plektrumsgeschichte, das ist halt für die dann eine komplett andere neue Welt. So.
Absolut.
So. Weißt du, spielt ihr den krassesten Paganini-Shit auf der klassischen Gitarre und dann gibst du dem erstmal ein Plektrum und
alles verloren.
Ja, zwischen Mittelfinger und Ringfinger. Nein, Spaß. Oh, heute sind wir ein bisschen böse.
Ja, ach Quatsch, nein. Ja, das ist wirklich so. Das ist faszinierend. Das ist halt das Geile auch, weil Gitarre, du könntest nie, also ich verstehe auch Leute nicht, die sagen, ich weiß nicht, was ich üben soll, mir ist langweilig, ich spiele immer den gleichen Kram. Das kann ich einfach nicht begreifen. Das geht nicht in meinen Kopf. Ne? Mhm. Es sei denn, sie sind natürlich demotiviert. Aber eigentlich kann ich es nicht verstehen, weil du kannst gar nicht oft genug leben, um das alles zu üben, was es gibt. Und du lernst überall. Selbst wenn du dir mal einfach so ein klassisches Stück nimmst, was, sage ich mal, für einen Klassikgitarristen eher, naja, ist jetzt nichts Besonderes. Mhm. Aber wenn du dich da hinsetzt als E-Gitarrist und sowas noch nie gespielt hast, du lernst echt so viel über deine rechte Hand, über deine linke Hand, über Harmonik und über Akkorde, über Zerlegung. Und das ist halt das Schöne. Deswegen macht es auch mal Spaß. Also ich mache das sehr gerne, dass ich mich mal ins andere Genre wage.
Ja.
Auch wenn ich das noch nie gespielt habe. Ja. Und selbst wenn ich das mal so einen Monat mache, natürlich kann ich das dann immer noch nicht gut. Aber ich habe zumindest was mitgenommen, was dann auf in meinen Spiel wieder übergeht. Das machst du ja auch. Ne?
Auf alle Fälle. Ja. Es ist auch, manchmal ist es auch gut, so extreme Nicht-Comfort-Zones, was ein komisches Wort, sowas zu gehen, um auch nochmal zu realisieren, wie viel man eigentlich kann. Da wollte ich auch nochmal auf das reingehen, was du vorhin auch schon mal gesagt hattest. Aber ich hatte mal, in der Uni hatte ich mal eine Vertretungsstunde bei einem Dozenten. Insgesamt war der Unterricht nicht so, aber der kam dann am Ende seiner Vertretungsstunde an und hat gemeint, hier, ich habe eine Linkshänder-Gitarre. Spiel das mal auf der Linkshänder-Gitarre. Und dann fällt dir eigentlich mal auf, was du eigentlich schon alles an dem Instrument kannst. So, wie weit man eigentlich schon ist. Weil wenn du dann mal eine Linkshänder-Gitarre in die Hand nimmst und nicht Michelangelo Badio heißt, dann stehst du halt erstmal da und denkst dir, Scheiße, wie geht das hier nochmal? So, und dann kannst du nämlich auch nachempfinden, und das finde ich ganz gut für Unterricht mit Kindern auch, du kannst dann nachempfinden, wie sich Kinder teilweise fühlen. Weil natürlich du als Lehrer, du hast schon 100.000 Mal C-Dur gespielt und gegriffen. Und dann denkt man sich irgendwann so, warum kriegt ihr das nicht hin? Wenn man sich dann mal eine Linkshänder-Gitarre in die Hand nimmt, versteht man wieder, warum die das vielleicht nicht hinbekommen. Das ist sehr
gut. Ich kenne das, weil ich im Shop ständig, wenn wir mal Linkshänder-Gitarren haben, die stimmen muss. Und damit fängt es schon mal an. Ne?
Ja, ja, genau.
Wenn du versuchst, den Akkord zu spielen, dann denkst du, verdammt, ey, das gibt's doch gar nicht. Ne?
Ja.
Da geht gar nichts. Nichts geht da. Nichts. Da muss ich was Lustiges erzählen. Ja. Also ich habe mal so ein Video von Paul Gilbert gesehen. Ne, hat die Gitarre auch auf links genommen. Und dann hat er aber hinterm Rücken gespielt. Hat natürlich alles so durch den Pickup gesungen. Ne? Aber wenn jemand das nicht weiß, dann denkst du, Alter, was macht der da?
Warte, er hat nicht durch den Pickup gesungen, sondern ich glaube, das ist dieses NAMM-Video, wo er auf NAMM, glaube ich, gespielt hat mit ganz vielen anderen Gitarristen in den 90ern. Der hat sich vorher in einem Looper, hat er sich so ein Sweep-Arpeggio reingespielt und hat das dann ablaufen lassen. So.
Ach doch, ja, das meine ich nicht. Aber das kenne ich auch. Ich weiß,
das kennst du auch, okay. Ja, ja. Das ist das das ist eine geile Hintergrundgeschichte, weil typisch Paul Gilbert. Paul Gilbert ist der Beste. Dass er sich gemeint hat, boah, hier sind Andy Timmons, Tony McAlpine, Vinnie Moore, Steve Vai, Joe Satriani, die krassesten der krassen. Ich muss irgendwie auffallen und dann halt so eine Show abliefern, genau.
Ja,
genau. Ach, mega. Paul. Ja, unterrichten, sehr lernen, cool. Da werden wir noch viel, viel drüber sprechen. So viele Dinge, die man hätte jetzt noch sagen können, aber wir haben gleich auch wieder die 60 Minuten voll und mehr als 60 Minuten Fabian oder Justin wollen wir euch auch nicht antun. Außer ihr wollt mehr als 60 Minuten Fabian und Justin, die Möglichkeit könnt ihr bekommen, indem ihr Privatunterricht bei uns nimmt, weil ihr habt ja heute in dieser Folge erfahren, was wir für tolle Lehrer sind. Der Fabian hat außerdem noch einen sehr, sehr tollen Patreon-Account, den ihr gerne auch mal unterstützen könnt für
weniger. Sehr gerne, ja.
Das haben wir noch nie so richtig besprochen, Fabian. Was kriegt man eigentlich alles, wenn man bei dir in Patreon geht?
Also, wenn du bei mir bist, bekommst du den Ferrari. Nein, Quatsch. nein. Also, was ich mache auf meiner Patreon-Seite, ich bespreche halt verschiedene Themen. Einmal Thema Improvisation, wie man da rangeht, was für Ideen man entwickeln kann, wie man über Changes spielt. Ist alles noch so ein bisschen im Aufbau. Ich mache das jetzt seit 3-4 Monaten oder so. Also so ein paar Lessons sind da schon dabei. Ich gehe aber auch ganz zurück an den Basics. Da habe ich so eine Extra-Sektion, wo ich dann das Cage-System erkläre und wie man da rangeht, wie man das am besten übt, wie die Fingersätze funktionieren und solche Sachen. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut mal vorbei. Und ich denke mal, das ist für den einen oder anderen immer was dabei. Man kann immer was mitnehmen. Mhm. Und wie gesagt, ich bin auch sehr offen gegenüber meinen Patreon-Leuten und frage die immer, worauf habt ihr Bock? Na, was möchtet ihr gerne machen? Mhm. Und dann mache ich das im Monat so, dass ich dann so 2-3 Lessons hochlade mit Material, mit Notationen, mit Tabulatur. Alles auf Deutsch. Alles auf Deutsch. Also ich habe tatsächlich, ich hatte am Anfang, es sind auch, glaube ich, noch 1-2 Lessons in Englisch. Ich hatte erst über Englisch nachgedacht. Mhm. Aber da gibt es auch schon so viel. Und ich habe mir gedacht, okay, für den deutschen Markt ist halt vielleicht mal was Interessantes. Und es ist auch immer leichter. Das ist für mich viel leichter, wenn ich auf... Ne? Kennst ja selber. Ne? Ich meine, du machst ja auch so wahnsinnig viel. Leute, checkt das aus, das wisst ihr sowieso. Der Justin hat immer die krassesten Sachen für euch von John Petrucci jetzt erst die letzte Lesson. Krass, muss ich mir auch mal reinziehen jetzt.
Ja, es ist natürlich deutlich einfacher. Ich merke das ja auch hier in dem Podcast, dass das Reden deutlich angenehmer ist. Auch wenn ich mir den Podcast nochmal anhöre, mir manchmal denke, Alter, Grammatik, Rechtschreibung, man merkt, dass das nie dann nicht steckt. Aber scheiß drauf. Was ich aber sagen wollte, ja, das stimmt, weil ich kriege oft die Nachfrage, ob ich nicht auch manche Sachen auf Deutsch mache. Und ich habe ja am Anfang beides gemacht. Ich habe die ersten
krass,
Videos, habe ich jetzt beides das war Stress pur.
Also, hast du dir mal was angetan?
Oh, nee, das habe ich dann noch nicht mehr. Da habe ich mich auf Englisch und das ist halt jetzt bei mir alles Englisch. Aber manchmal kriege ich die Anfrage, kann ich das nächste Mal sagen, du, guck dich mal den Fabian an, der macht das auf Deutsch, der macht das gut auf Deutsch.
So. Aber kein John Petrucci.
Kein John Petrucci, aber wunderschöne Bluesphrasen, schöne Melodisch-Moll-Dinger, schön ein bisschen was Jatzigeres, was Bluesigeres. Gefühl macht er. Macht nicht nur Gefühl. So Geschrubbele wie ich, macht Gefühl.
Immer mit Gefühl.
Genau. Wenn ihr mehr über Gefühl hören wollt, dann rate ich euch, die 10. Folge von diesem Podcast anzuhören mit Michi Wagner. Wenn ihr mehr über Musiktheorie erfahren wollt, dann hört euch doch mal Folge 8 an. Oder wenn ihr mehr über die spannenden Top 10 Jahrgänge der Gitarre anhören möchtet, Folge 3, es ist einer unserer Lieblingsfolgen.
Absolut.
Sie wird viel zu wenig gehört.
Heute hört die Folge, Leute. Ja,
genau.
Sehr geil, hat richtig Spaß gemacht.
Das war heute wieder richtig schön, schöne Anekdoten, schön über das Lehrerdasein abgelästert. Wahrscheinlich jeden Traum des Berufsmusikers in manchen Kindsköpfen jetzt zerstört, weil sie gemerkt haben, wie kacke es ist, Lehrer zu sein. Nein,
ich freue mich schon auf die Abmahnung.
Ja, genau. Jetzt all die bösen Musikschulen, die mich jetzt anschreiben werden. Herr Hombach!
Hombach!
Amonakoy! Ich scheiß drauf, ich habe meine Privatschüler und die sind super. Ich habe euch alle lieb.
Geil. Ja, sehr cool. Schön.
Ja, dann danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Danke, Fabian, für diese tolle Konversation wieder. Ich kann es kaum erwarten.
Ich danke dir,
Justin. Am Montag, dass es schon wieder weitergeht bei uns.
Yes,
zumindest vom Recording.
Bei uns geht das. Bams, 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 bams,
bam,
raus,
bam, alles. Bam, 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 würde der Asitoni jetzt sagen. genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
So würde ich sagen.
Keep shredding, stay progress.
Lass es euch gut gehen.
Schön üben, jeden Tag, wie Zähne putzen, nicht vergessen.
Ja, genau.
Alles klar.
Rinne hauen.
Nächste Woche möchte ich sehen, dass ihr das Lick könnt. Und wenn nicht, dann könnt ihr direkt nach Hause gehen.
So sieht's aus.
Alles klar.
In diesem Sinne.
Bis dann, ciao.
Ciao, ciao.